Es ist ein bisschen schade, dass ihr nicht mit diesem Was kann mich von ihm trennen aufhört. Ist mir aber auch nicht früher eingefallen. Weil ich spreche heute über die Ursache, was uns da trennen könnte. Oder zumindest der Anfang von der Trennung. Ja, erstmal guten Morgen. Bevor ich hier reinplatze mit dem, was heute dran ist. Du hast noch ein bisschen Zeit, Jojo. Also, Thema ist heute Versuchung. Die Versuchung. Mit dem Wort Versuchung können wir alle was anfangen. Ich glaube, solange wir Christen sind, ist das ein Thema, das uns immer wieder mehr oder weniger begleitet. Es wird sogar schon im aktuellen Sprachgebrauch ist das auch, glaube ich, ein Thema, was man immer wieder verwendet. Ich habe mir das mal nachgeguckt, was versteht man heutzutage so unter Versuchung. Und da stand da, das ist der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist, einer sozialen Norm widerspricht oder sogar verboten ist. Man merkt aber auch, dass im aktuellen Sprachgebrauch das Wort Versuchung oft so ein bisschen verniedlicht und auf eine Art und Weise die Schwere genommen wird, wenn man sagt, heute gönne ich mir mal wieder eine kleine süße Versuchung und dann nimmt man sich ein Törtchen oder zwei. Oder da gibt es noch das Synonym Verführung. Und wenn man dann sich die ganzen in der Filmwelt so ein bisschen umschaut, dann ist es immer wieder der Fall, dass der Protagonist ein Verführer ist. Entweder verführt er eine Frau oder verführt was anderes oder Frauen verführen Männer. Und das ist doch eigentlich ganz romantisch und man guckt sich gerne an. Und so, ja, so scheint das Wort Versuchung heutzutage gar nicht mehr so ein Gewicht zu haben. Wenn wir aber auf die biblische Bedeutung schauen, dann steht da, jemanden zu etwas Unrechten verlocken. Und ich finde das noch nicht, also das hat der Duden so definiert. Ich würde das noch ergänzen, jemanden zu einer Sünde zu verlocken oder ja, die Beziehung zu Gott zu stören. Und um das Thema heute so ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, wurde mir von Michael der Text aus Matthäus 4, 1 bis 11 vorgeschlagen. Den habe ich mir die letzte Woche nochmal genau angeschaut. Und zwar geht es da um die Versuchung Jesu in der Wüste. Und Michael hat ja, ich glaube, vor zwei Sonntagen über das Vaterunser gepredigt. War es vor zwei Wochen? Ich glaube schon. Und ich glaube, er hat es nicht ganz bis zu der Stelle geschafft, wo es um das Thema geht, führe uns nicht in Versuchung. Und um euch das Wort oder die Versuchung so ein bisschen einmal vor Augen zu führen und was das mit uns macht, möchte ich das Thema heute aufgreifen, damit er dann in seiner nächsten Predigt das Thema dann noch zu Ende bringen kann. Jesus wird auf die Probe gestellt. Wir gucken uns mal die ersten Verse an. Da steht, danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Der erste Vers, da möchte ich gar nicht so tief drauf eingehen, weil der mich so ein bisschen verwirrt. Weil wenn im Gebet steht, führe uns nicht in Versuchung, das ist ja eine Anleitung von Jesus, wie wir beten sollen, dann sagt er, betet, führe uns nicht in Versuchung. Und dann denkst du so, ja, ist ja auch eigentlich logisch, Gott wird uns ja doch nicht in Versuchung führen. Das ist ja doch nicht sein Ziel mit uns. Und dann steht hier im ersten Vers, dass der Geist Gottes Jesus in die Wüste führte, damit er da versucht wurde. Ich lasse das mal offen, dürft ihr mitnehmen. Ich fange beim zweiten Vers an. Und zwar das Einzige und Erste, was mir da auffiel, war, verstehe ich, hungrig. 40 Tage nichts essen, 40 Tage fasten, hungrig. Ideale Voraussetzungen für eine Versuchung, für ein Törtchen oder zwei. Jesus war vermeintlich in einer schwachen Situation. Und das dachte sich der Teufel so, das kann ich ja mal ausnutzen. Wenn wir uns die erste Versuchung anschauen, dann taucht Satan da auf als sozusagen so ein freundlicher Ratgeber. Jemand, der es eigentlich doch gut mit jemandem meint. Und er nutzt die Schwachheit Jesu aus oder denkt, dass er sie ausnutzen kann und kommt an Jesus ran und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine hier zu Brot werden. Ja, ich denke mir so, er hat die Macht, er könnte es machen, er hat den Hunger, die Voraussetzungen sind alle gegeben. Aber was macht er da? Was macht Jesus? Was gibt er als Antwort? Ja, natürlich kennen die meisten den Vers, aber ich lese euch vor. In den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Komisch, er weist diese Versuchung ab. Er nimmt sie nicht an, auch wenn er es hätte tun können. Er verweist auf die Heilige Schrift und dieser Schrift, das ist 5. Mose 8, wo die Referenz hinführt. Dann dachte ich mir so, interessant, was meint er eigentlich? Warum sagt er, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht? Nun, ich habe mich ja am Anfang nur auf das Hungrige beim Fasten konzentriert. Aber was passiert denn beim Fasten? Beim Fasten hatte Jesus jetzt 40 Tage lang etwas Essentielles aus dem Leben weggelassen und sich auf Gott konzentriert und innige Gemeinschaft mit Gott gehabt. Der war also ganz voll von Gott. Der dachte noch, glaube ich, gar nicht an Hunger oder zumindest interpretiere ich das so. Wie oft geht es uns so, dass wir uns in der Schwachheit auf das Offensichtliche fokussieren? Ich denke da mal ein ganz einfaches Beispiel. Wer kennt das? Hungrig einkaufen gehen. Da ist dann nicht der Einkaufszettel das, was wichtig ist, sondern der Hunger. Und dann geht man, guckt, ja, ich habe 5 Sachen auf dem Zettel, aber das könnte noch gut schmecken, das nehme ich mir auch noch mit und eine Schokolade zum Nachtisch. Mir geht das leider oft so. Und dann komme ich nach Hause und dann guckt mich meine Frau an, Zettel war kürzer, oder? Ja, war so. Und in den Momenten, wo wir hungrig sind, wo wir schwach sind, genau da packt der Teufel gerne an. Genau da packt er gerne an als mit einem guten Ratschlag. Zum Beispiel, wir sind hungrig nach Ansehen. Wir möchten gerne gesehen werden. Wir haben was getan und wir möchten, dass man uns dafür lobt, dass man auf uns zukommt. Und wir fokussieren uns so sehr darauf, auf diesen Wunsch, dass wir gelobt werden wollen, dass wir ganz vergessen, dass wir überhaupt erst in der Lage gewesen sind, etwas zu vollbringen, dass wir diese Möglichkeit gehabt haben. Ich spezifiziere das jetzt hier mal gar nicht. Ihr könnt da selber, denke ich mal, eure Top 5 an Erlebnissen zusammenstellen, wo euch sowas schon mal passiert ist. Auch in der Liebe, in der Partnerschaft. Oder wenn man sich unterhält mit anderen. Immer wieder kommt diese Versuchung. Statt dass wir uns auf die Person, dass wir den anderen Menschen als das sehen, was er von Gott ist, als das, wie wir ihn eigentlich sehen sollten, fällt uns aber das auf, was er nicht richtig macht. Fällt uns das auf, was irgendwie nicht passt bei ihm. Tja, so ist das mit der Versuchung. Na gut. Der Teufel, der hat gesehen, Jesus nimmt die Schrift zur Hand, dann wird er das auch mal machen. Und in der zweiten Versuchung, ich habe den Satan da als den Bulli genannt. Jetzt meine ich natürlich nicht das Fahrzeug, sondern den Bulli vom Schulhof, der Mobbing betreibt, der die anderen so ein bisschen herausfordert, der so schubst und ja, ein bisschen blöd ist, wenn man das mal so in der Sprache sagt, wie es meine Söhne mittlerweile versuchen zu sagen. Im ersten, also in dem Text, der darüber geschrieben wird, steht, darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt und, Moment, ich blättere einmal um, dann fange ich nochmal an. So, darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch runter. Denn in der Heiligen Schrift steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Das hört sich erstmal gut an, ja? Hier, komm, spring doch. Und dann, Jesus hat ja eigentlich die Macht, oder hätte die Macht, die Engel anzurufen und zu sagen, komm, fang mich auf, mach das mal. Und falls euch interessiert, welche Stelle in der Schrift der Teufel hier zitiert, es ist der Psalm 91 und ich glaube, den kennen viele in Form eines Liedes. Und zum Beispiel, wenn ich das hier mal kurz vorlese, denn er hat seinen Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten Tag und Nacht. Ich kenne leider nur die Bassstimme, deswegen singe ich das nicht vor. Ist ein bekannter Vers und ist eigentlich ein sehr schöner Vers. Dieser Vers beschreibt die Geborgenheit, die wir bei Gott haben können. Dieser Vers beschreibt, wie Gott sich um uns kümmert, wie Gott für uns da ist. Aber unter einer anderen Voraussetzung oder mit einer anderen Intention, als sie es der Teufel hier auslegt. Wir gucken uns mal die Antwort von Jesus an. Er antwortet, in den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Wenn wir den ganzen Psalm lesen, dann werden wir merken, da geht es gar nicht darum, dass wir Gott rufen können, dann kommt er, hält seine Engel hin, hier alles gut. Nein, es geht darum, wenn wir in Not sind und zu Gott rufen und uns ihn ganz hinwerfen, dann ist er für uns da, dann gibt er uns Geborgenheit. Und darauf zielt Jesus hier auch ab. Er sagt, in der Heiligen Schrift heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Du sollst nicht sagen, lieber Gott, ich habe jetzt einen Plan, ich kaufe mir jetzt das Auto, ich kaufe mir das Haus, ich miete mir dies und jenes oder ich habe das und das vor, komm mal mit, ein bisschen Segen drauf und dann wird das schon werden. Nein, Gott ist der Gott, der vorausgeht, der einen Plan hat und den wir dann nicht herausfordern können und sagen, nee, nein, mein Plan, bitte hier, komm mal zurück, konzentriere dich mal auf meinen Plan. Jesus lässt sich gar nicht darauf ein. Er hätte das Recht, sich selbst hier mal eine Show zu gönnen, runterzufallen, von den Engeln getragen zu werden, aber er lässt sich darauf nicht ein. Da hat der Teufel wahrscheinlich, naja, ich interpretiere das hier jetzt mal so rein, das steht da nicht, aber er hat sich so gedacht, pah, dann komm, dann geben wir ihm die volle Dröhnung. Und dann kommt der Feind. Er lässt alle Hüllen fallen, er präsentiert sich nicht mehr als ein guter, vermeintlich guter Freund. Er zeigt sich auch nicht mehr als ein Bully oder jemand, der so ein bisschen herausfordernd ist, sondern er kommt ganz direkt und sagt, während er ihn auf einen hohen Berg führte und ihm alle Reiche der Welt in Größe und Pracht zeigte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. So, das würden wir doch nie machen. Vor allem nicht die wir hier in der Kirche sitzen. Also zum Teufel sagen, komm, ich knie mich hier nieder und bete den Teufel an und verleugne so mit Gott. Das würden wir doch niemals machen. Schauen wir mal noch die Antwort. Die scheint, denke ich mal, allen bekannt zu sein. Weg mit dir, Satan. In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Auch wieder eine Referenz zu 5. Mose 6, wo so ein paar Gebote für die Israeliten aufgeschrieben stehen. Ja, da war doch mal was mit Götzendienst, das kennen wir doch alle. Irgendwelche Götzen, bei den Gesetzen gab es das. Tut mir leid, dass ich hier nicht tiefer recherchiert habe, ich hätte es vielleicht tun sollen. Dieses Offensichtliche, den Teufel anzubeten, das kommt uns natürlich nicht in den Sinn. Aber es gibt bestimmt Dinge in unserem Leben, die so viel Aufmerksamkeit und so viel Einsatz von uns bekommen haben, dass wir Gott komplett vergessen haben, dass wir vergessen haben zu beten, dass wir vergessen haben, Kontakt zu suchen. Und wieder denke ich, dass jeder von uns hier, wenn nicht eine Top 5, aber eine Top 3 oder Top 2 hat, wo wir Gott komplett außen vor gelassen haben und uns komplett darauf konzentriert haben, keine Ahnung, unseren Job so gut zu machen, dass wir Karriere machen können und Unmengen Geld verdienen können oder dass wir irgendwie immer mehr versuchen, uns zu positionieren, um Macht zu haben, sei es in der Gemeinde, sei es irgendwo in einem Beruf. Aber Jesus antwortet hier, was ganz deutlich ist und was auch, glaube ich, unmissverständlich ist, vor dem Herrn, dein Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Das heißt, Gott zum Fokus machen von uns. Ich habe mir jetzt das so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und natürlich sind das nicht immer komplett objektive Gedanken, die man hat. Wir haben als Älteste uns Anfang des Jahres länger darüber unterhalten, was ist in diesem Jahr wichtig für uns? Was ist ein Thema, das wir immer wieder rüberbringen möchten, wo wir immer wieder auch sensibilisieren möchten, darüber nachzudenken? Und das Thema ist, es geht nicht um dich. Das ist jetzt vielleicht eine interessante Schlussfolgerung für den einen oder anderen, vielleicht auch nicht ganz nachvollziehbar. Ich versuche es mal nachvollziehbar zu machen. Es geht nicht um dich. In diesem Fall heißt, Jesus machte diese Versuchung niemals ein Thema, wo es um sich ging. Als er Brot angeboten bekommen, zeigte er weg, zeigte zu Schiff und argumentierte damit und ließ die Schiff sprechen, ließ die Schiff den Kampf gewinnen. Gottes Wort. Das Gleiche machte er bei der zweiten und auch bei der dritten Versuchung. Niemals versuchte er, sich zu verteidigen oder versuchte er irgendwie, sich dadurch zu profilieren. Er zeigte immer weg zu Gottes Wort. Das habe ich hier sogar, glaube ich, aufgeschrieben. Jesus wurde jedes Mal aufgefordert, in seinem eigenen Interesse zu handeln, aber er lenkt den Blick weg von sich und immer hin zu Gott, damit die Versuchungen des Satans keine Kraft mehr haben. Und das, denke ich mal, ist auch etwas, das wir in unserem Leben beherzigen können und immer wieder auch uns bewusst sein können. Das heißt hier jetzt nicht, du bist wertlos, du kannst dich vergessen, sondern wenn du versucht wirst, wenn du angegriffen wirst, wenn du dich irgendwie benachteiligt fühlst, dann darfst du gerne denken, dass es dabei nicht um dich geht, dass du das abwälzen kannst. Denn wir haben das wunderbare Angebot, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und dass er sich für uns verbirgt. Und egal, ob wir jetzt mal eine Versuchung standhalten oder nicht, wir können immer wieder hinkommen und sagen, Vater, es tut mir leid, da ist was schiefgelaufen, da hat es mich angegriffen, da hat es mir wehgetan, ich wälze das jetzt ab auf dich. Ich hatte mir hier noch so ein praktisches Beispiel ausgedacht, damit ihr das mal selber so ein bisschen ausprobieren könnt, was das heißt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Das hoffe ich, verzeiht ihr mir. Wenn ihr jetzt mal so um euch herum guckt, was seht ihr? Dürft mal gerne so in den Saal rufen. Dreht mal so ein bisschen den Kopf. Was seht ihr? Was fällt euch am ersten ins Gesicht? Menschen. Der Nachbar. Noch irgendwas. Obwohl das schon die richtige Antwort war. Aber noch jemand. Ja? Wer von euch hat sich selbst gesehen? Dürft gerne die Hand heben. Außer es ist ein Spiegel neben euch, das gilt nicht. Ja, wenn wir unseren Kopf in der normalen Position haben, wie Gott es uns geschaffen hat, wenn wir ihn nicht irgendwie verrenken, nach hinten, nach vorne, da ist es schwierig, dass man sich selbst sieht, außer man geht vor den Spiegel. Ihr könnt es ja mal versuchen. Versucht mal nur euch zu sehen. Wie müsst ihr dann gucken? Wenn ihr nur euch sehen wollt, versucht das mal. Das ist mal eine kleine Herausforderung. Ja. Und wer ganz mutig ist, darf mal versuchen, so lange wie möglich so zu gucken. Ich glaube, gerade im Alter wird das immer schwieriger. Aber das ist ein wunderbarer Vergleich zum Leben. Denn wenn man jung ist, dann hat man wahrscheinlich noch die Vorstellung, ich könnte es auch noch alles selber hinbekommen. Dann tut das auch noch nicht so weh, dann kann man das gut machen. Wenn man so ein bisschen älter ist, dann knackt es vielleicht schon. Oder man hat hier so ein bisschen was angesammelt, das ist auch schon ein bisschen schwer. Und dann, ja, dann ist es irgendwie schwierig, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Und das können wir für unser Leben mitnehmen. Denn wenn ich das jetzt mal übertragen darf, wenn wir uns nicht auf uns selbst konzentrieren, wenn wir umherschauen, gucken, wo können wir anpacken, wen können wir sehen, wo können wir zuhören, dann ist das am Ende gesehen, auf lange Sicht, weniger schmerzvoll, als wenn man sich ständig auf sich konzentriert, ständig versucht, die eigenen Probleme, die eigenen Versuchungen zu besiegen, zu bestehen. Und es gibt ein Happy End, wie bei jeder guten Geschichte. Habe ich das schon weitergemacht? Naja, immerhin, ich wollte es euch eigentlich nicht spoilern. Aber hier kommt's. Gott sorgt sich um dich. Also dieses Happy End folgt auf der vorherigen Aussage. Wenn du merkst, dass es nicht um dich geht, wenn du merkst, dass du umherschauen kannst, dass du anderen, ja, dass du dich einbringen kannst, dass du für die Versuchung nicht an dich ranlässt, sondern abgibst, dann passiert das, denke ich mal, davon gehe ich ganz stark aus und habe es auch schon erlebt, dass Gott sich um dich sorgt. Denn es steht in Vers 11, und das ist der Abschluss von diesem Bibelabschnitt, von diesem Bibeltext, darauf fließt der Teufel von Jesus ab, weil er merkt, es hatte keinen Sinn. Und die Engel kamen und versorgten ihn. Zum Schluss passierte das, was ihm die ganze Zeit angeboten wurde, dass er von Engeln versorgt wurde, dass er zu essen bekommt. Aber dazu hat er erstmal die ganze Zeit gesagt, nö, die Versuchung lasse ich jetzt nicht auf mich ankommen. Die schiebe ich ab, die gebe ich ab, die gebe ich Gott. Gott hat einen wunderbaren Häcksler für sowas. Und am Ende, wenn es dann vorbei ist, kommen die Engel und versorgen ihn. Ja, es geht nicht um dich, es ist eine Aussage, die nicht gerade wie Öl runtergeht, aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen begriffen, wo das herkommt. Ihr habt irgendwie mitvollziehen können, was ich damit meine oder was diese Aussage für mich bedeutet hat. Ja, und ich möchte euch das an die Hand geben. Nehmt den Text mit, nehmt das Beispiel mit dem Runtergucken mal mit. Und vielleicht können wir so, oder ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir das beherzigen und darin immer stärker werden, wird die Gemeinschaft hier in der Gemeinde auch immer stärker werden. Und wir können aus dieser Kraft heraus auch nach draußen wirken, das Licht sein, was wir sein sollen. Und wenn ihr das alles nach ganz viel Hokuspokus, komisches Gerede anhört, ich kenne euch, glaube ich, aber alle hier, ist egal, vielleicht guckt jemand zu, dann such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Wir haben auch ein Angebot. Michael ist nicht hier, deshalb kann ich ihn promoten. Das ist unser Pastor. Den könnt ihr anrufen, den könnt ihr anschreiben. Aber ihr könnt auch eine Person suchen, die ihr kennt, wo ihr wisst, die hat Jesus schon kennengelernt, die weiß, wie das geht. Und dann könnt ihr gerne darüber sprechen. Ich möchte zum Abschluss noch ein Gebet sprechen und dann verlasse ich die Bühne. Vater im Himmel, du hast uns wunderbar geschaffen. Du hast uns geschaffen als deine Kinder. Du hast uns mit einem Ziel geschaffen, dass wir dir Ehre bereiten und dass wir zu dir immer wieder kommen können. Du hast uns auch das passende Geschenk dazu gegeben, ein unglaubliches Geschenk, das eigentlich menschlich gesehen völlig unlogisch und unmöglich ist. Aber du, Herr, hast uns lieb und dadurch dürfen wir immer wieder zu dir kommen und dürfen dir auch immer wieder die Sachen ablegen, die uns versuchen, die an uns herankommen, die uns irgendwie kaputt machen wollen, die uns trennen wollen von dir. Vater, ich bete, dass du jeden Einzelnen in dieser Woche, auch in der Zukunft, immer wieder bewusst machst, dass wir nicht alleine sein müssen mit den Sachen, die uns Probleme machen, mit den Sachen, die uns stören. Und dass wir auch immer wieder unsere Häupter aufrichten, dass wir immer wieder unseren Kopf aufrichten, umherschauen und füreinander da sein können. Vater, segne du diese Gemeinde, segne du jeden Zuhörer und auch die restliche Gemeinschaft für heute. Amen.